Ich meine das hundertprozentig ernst, dass ich mit Kunst angefangen habe zu handeln. Das hat mich geöffnet für viel mehr Menschen und das lässt viel mehr zu. Und dann haben meine Freundin von der Immobilienfirma gesagt, ja, das sehen wir ein bisschen anders. Und ich habe gesagt, so sehe ich das. Und dann haben wir Prost gesagt und haben uns in der Differenz akzeptiert. Es ist immer so ein Train of Thought-mäßiges Schreiben, so ein assoziatives Schreiben. Und eigentlich denke ich ja immer nur über mich selber nach. Ich bin das Zentrum des Universums.
Ach, und du auch?
Ja.
Immer und überall hörbar. Dazwischen mit Simi Will.
Läuft schon. Okay, dann sag ich mal Hallo zusammen draußen an den Endgeräten. Hier ist wieder eure Simi, die immer will und immer aus dem Dazwischen zu euch spricht. Heute sitze ich, Gott sei Dank, mal wieder in Kreuzberg, also in Neukölln-Kreuzberg, an der, wie sagt man, Hauptschlagader, an der Grenze zwischen 36 und 44. Damals. Anyway, mir gegenüber sitzt jedenfalls ein extrem spannender, immer noch gut aussehender Gegengeschlechtler. Es ist niemand anderes als Yannick.
Hallo Simi.
Hallo Yannick. Du hast ja mehrere Namen, da geht's ja schon mal los.
Ja.
Jan Kage heißt du bürgerlich.
Ja.
Okay, und Yannick ist?
Yannick ist mein Name, wenn ich Musik mache seit 25 Jahren oder so. Den hatte ich mir, ich brauchte so einen bösen MC-Namen. Und dann hat ein Freund gesagt, nenne ich doch Yannick, das ist türkisch und heißt verbrannt. Und dachte ich, ah, verbrannt, der Burner, ich hinterlasse nur verbranntes Land. Klingt nicht schlecht. Aber dann schreibt man das auf türkisch mit diesem I ohne Punkt, Yannick.
Okay.
Und dann habe ich das abgestylt, war ja auch so Drum and Bass Zeit mit einem Y am Anfang und einem Q am Ende, ein N in der Mitte, ein E. Und am Ende weiß keiner, wie man es schreibt. Ich habe mir da so einen Bärendienst selber geleistet. Weil also, entweder die schreiben mit J vorne und ein Q hinten oder mit einem Y vorne und ein K hinten oder mit Y und Q, wie man es machen sollte.
Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ich schreibe dich jedes Mal anders.
Ja, also immer. Also deswegen findet man mich nicht. Das ist wahrscheinlich so.
Okay, das werden wir aber jetzt ändern, weil du bist ja in dem Podcast. Ich komme ja gleich nach Jan Böhmermann und Olli Schulz, weißt du? Und habe über 2000 Follower. Aber wir reden ja nicht über mich, wir reden über dich. Erstmal super, dass du Zeit hattest.
Immer.
Dein neues Album, Deutsche Texte.
Deutsche Texte.
Ich habe natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch geguckt, weil ganz ehrlich, ich habe es noch gar nicht gehört.
Nee.
Ja, und zwar gibt es da Titel wie Wandern, Schritt für Schritt, Der Weg, featuring DJ Robert Smith, Sag mir, wo die Blumen sind, Feuer in die Eiszeit, Kein Bock, besonderes Tier und so weiter und so fort. Mm. Und es gibt noch Jetzt erst.
Mm.
Das sind ja, also das klingt ja wie Headlines für Da ist der Weg. Bist du jetzt so ein Esoteriker, so ein Weggeber geworden? Nee, ne?
Nee, das nicht. Aber es ist immer so ein Train of Thought-mäßiges Schreiben, so ein assoziatives Schreiben. Und eigentlich denke ich ja immer nur über mich selber nach. Ich bin das Zentrum des Universums.
Ach, du auch?
Ja. Und ich schreibe so Texte, seitdem ich 12 bin und irgendwann habe ich jetzt mal neulich festgestellt, jetzt bin ich ja schon bedeutend älter, dass ich eigentlich immer nur so, entweder schreibe ich so über Politik und Umweltverschmutzung, die da draußen, oh Gott ist die Welt scheiße, oder das ist so kiffermäßig, ich denke über mich selber nach so. Und da komme ich dann, also ich versuche auch dieses Du zu vermeiden, also spreche ich von, ne, sonst ist man so ein, das lyrische Du, da ist man immer so ein Zeigefinger und will den anderen sagen, wie sie es richtig meint, meint aber eigentlich sich selber, das habe ich dann irgendwann mal gerafft und dann setze ich da also ich rein und wenn ich nach dem Weg suche, dann bin ich mir ja auch gar nicht so sicher, bei Schritt für Schritt sage ich, oh Mann, ich weiß nicht immer, wo lang dieser Weg hinführt, dabei gehe ich ihn schon so lang Schritt für Schritt. Ne? Also Momente, die du dann vielleicht auch kennst, wenn es gut läuft, wenn die Hörerin dann denkt, ach ja, das kenne ich ja auch, das Gefühl, denn so anders bin ich ja gar nicht, der Yannick mit dem Y, mit dem Q, ne? Wir kommen beide von Vater und Mutter, werden geboren, dann werden wir irgendwie, oder von Mutter und Vater so
und du
rum.
Kommst sogar noch aus Bonn.
Ich komme sogar aus Bonn, aus dem Venusberg-Krankenhaus und dann werden wir
das
irgendwann.
Das heißt wirklich Venusberg-Krankenhaus.
Ist das nicht toll?
Das ist ja ein Traum.
Mhm.
Ist das schon immer so?
Das hieß immer so.
Ah, bevor ich es vergesse, sorry.
Wahrscheinlich seit den Römern. Wir sind ja von, wir stammen ja von den Römern ab.
Ach, die Bonner auch?
Ja, wir hatten Aquädukt und so.
Weißt du, was ich heute in der Weserstraße gefunden habe?
Nein.
Die Römer.
Ja.
Siehst du?
Ja.
Die Römer.
Weil du kommst ja aus der Hauptstadt des Römischen Reiches, Trier.
So ist es.
Genau, und Venusberg. Und dann, so besonders sind wir nicht. Wir werden alle sterben. In der Mitte suchen wir alle ein bisschen Liebe und Schulterklopfen. Und that's it. Also deswegen, wenn ich möglichst versuche, möglichst ehrlich von mir zu schreiben, so war meine Hoffnung immer, dann gibt es vielleicht andere Leute, die so ein bisschen relaten können.
Ja, gute Idee, weil, ganz ehrlich, mir geht es so auf den Sack, dass wir, seit wir sozial aktiv sind alle, diese Heilsbringer-Nummer ist ja zu so einem Riesenmarkt geworden und es nervt extrem.
Ja, da will ich nicht rein, also möchte ich auch nicht drin gelesen werden.
Nee, gut, gut so.
Es sei denn, ich krieg dann durch Zufall einen unglaublichen Erfolg und werde bei denen dann durch die Esoterik-Festivals gereicht und die geben mir Räucherstäbchen und dicken Scheck, dann bin ich natürlich auch dabei.
Natürlich, für Geld macht man doch alles.
Geld und Räucherstäbchen, ja klar.
Sicher, natürlich. Ja. Da frage ich mich immer, wo bleibt mein Geld? Aber ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl, was Trier und Kultur angeht. Und da werde ich mal versuchen, Projekte zu machen. Aber auf jeden Fall. Und ich melde mich dann bei dir. Dann kommst du nach Trier und dann machen wir da mal deine Sachen da, zeigen wir dann mal.
Total gerne. Luxemburg. Ich bin ja auch deinem Blog gefolgt und deinen Facebook-Einträgen in der Corona-Zeit. Und du, ich kannte dich ja hier aus der Berliner Szene, aus der Neuköllner Szene als umtriebige Macherin. Du hast ja auch immer schon deine Salons gemacht.
Ja.
Und auf einmal warst du dann in Trier. Das ist ja eigentlich auch Stoff für ein Buch und musst deine Mutter pflegen und dies, das. Ziehst deswegen in deine Heimatstadt zurück, wo vielleicht nicht ganz so viel erstmal los ist, ohne irgendwelche Trierinnen zu nahe treten zu wollen.
Das ist einfach wie in jeder anderen kleineren Stadt.
Ne? Und auf einmal kommst du dahin. Das ist ja auch voll geil für uns Typis hier aus der Szene in Kreuzberg, Neukölln. Ich denke immer bei den bildenden KünstlerInnen, die ich ja auch kenne, hier hat man früher günstige Lebensverhältnisse gehabt, aber kein vermögendes Bürgertum, das gleichzeitig den Geist und die Kultur hat, auch Geld nicht für Uhren und Tennisclub auszugeben oder ein Auto, sondern für Bilder. Deswegen mussten die alle durch die westdeutschen Kunstvereine tingeln. Und im Idealfall hast du dann da eine Galerie, die dich in Stuttgart oder am Bodensee irgendwie in die Häuser verkauft, in die Häuser, in die Wohnzimmer hängt und so weiter. Das ist natürlich der Idealfall. So,
und so ein bisschen,
hier produzieren und da reüssieren.
Aber so ein bisschen ist es in Trier, es gibt Tatsache so eine bildende Kunstszene, die natürlich sehr klein ist, aber sehr umtriebig, muss ich sagen.
Ja.
Aber der Galerist kommt aus Luxemburg und ist jetzt Rentner und hat die Galerie Netzwerk gemacht. Ne? Das ist in der Neustraße so ein schöner Raum mit Garten, mit allem. Und die werden jetzt immer mutiger, was ich ganz, ganz toll finde, weil das oft sehr, sehr partyartig.
C'est moi.
Yes. War. Und die werden immer offener und umtriebiger. Und das finde ich ganz, ganz toll. Die entwickeln sich so. Und genau, und da sehe ich dich ja auch.
Ja.
Aber nochmal zu dir, du machst ja alles auch so ein bisschen irgendwie, ne? Du machst Musik, du machst Radio. Und Radio ist übrigens ein Traum von mir, mal im Radio zu sprechen. Ich war ja mal bei Bettina Rust in der Hörbar, weil ihr jemand weggebrochen ist. Simi, was machst du am Dienstag? Super geil. Ja, gibt's leider nicht mehr. Ist ein Jahr, über ein Jahr her. Und wie ich immer versuche, über mich zu reden, ne? Immer wieder. Egal. Du hast die Galerie Schaufenster in Kreuzberg. Und zwar in dem Kreuzberg, was eigentlich ab vom Schuss ist. Also es ist ja nicht mitten auf der O-Straße oder in der Seitenstraße von der O-Straße, sondern das ist ja eigentlich so ein Wohngebiet. Da gibt's noch diese Betonbrüttkirche, wo auch Kunst ist. Aber das, nee, und die Berlinische Galerie. Aber trotzdem muss man wissen, wo das Schaufenster ist. Ne, du kommst da nicht vorbei, weil du jetzt mal auf einem Galerietrip bist oder so. Doch, dann vielleicht. Aber da musst du schon gezielt losgehen. Wie kannst du dich da so lange halten? Wer bezahlt das?
Also ich kann mich lange halten, weil es jetzt im 15. Jahr, wir werden im September 15 und kann mich da lange halten, weil wir einen guten Mietvertrag haben.
Okay.
Ne, das wird immer ein bisschen teurer jedes Jahr, aber das kriegt man irgendwie hin. Und bezahlen tun wir das. Ich mache ja seit 15 Jahren, haben wir jeden Monat eine Gruppenausstellung. Meistens sind die von KünstlerInnen kuratiert, manche kuratiere ich selber. Ansonsten sage ich immer, ich kuratiere die Kuratoren. Spannende Leute, die ich kennenlerne. Ach, du hast aber ein Spezialwissen, das ist aber hochinteressant. Hast du nicht Bock, eine Ausstellung zu kuratieren? Wir haben kein Budget und du musst viel selber machen. Aber du kriegst unsere Energie, unseren Raum, unsere Webseite, unsere Zeit und so weiter. Und so, jeden Monat eine Gruppenausstellung, weil dann kann man jeden Monat Bier verkaufen. Und wenn wir genug Bier verkaufen, haben wir die Miete drin. Ah, ja. Ich habe das ja nicht angefangen, um Galerist zu werden und so weiter. Und das war, damals hatte ich auch nicht so die Kontakte, dass ich jetzt gedacht hätte, es ist irgendwie realistisch gewesen, wäre Kunst zu verkaufen. Natürlich kommt das dann irgendwann mit der Zeit, wenn man das über die Jahre macht. Man baut sich einen Ruf auf und man lernt auch dazu. Und ich habe ja auch nicht Kunstgeschichte studiert. Ich habe auch nicht Kunst studiert. Ich bin Politologe und Soziologe so von der Ausbildung her, aber das Vokabular kann auch helfen, um über Kunst zu sprechen.
Auf jeden Fall. Ja.
Auch das Musikervokabular, ein Bild hat eine Komposition, hat einen Rhythmus, hat Farbtöne, all das, ne? Und so, und eventuell kamen dann irgendwann auch Leute, die mal was kaufen wollten, und das hat es dann natürlich dann auch ein bisschen lukrativ und interessant gemacht, ne? Aber das war nicht so der Grundimpetus, und die Lage kam einfach daher, das ist in diesem Ex-Industriekomplex, wo auch die Ritterbutzke, der Techno-Club ist, da habe ich meine Party-Artis gemacht, wo wir immer einen Hip-Hop-Floor hatten und einen Techno-Floor und war eben auch eine Skulptur auf der Mitte von der Tanzfläche, um die man rumgetanzt hat. Und dann hat der Hausverwalter gesagt, ah, du hast ja doch ganz gute Künstler, ich habe da noch einen Raum, willst du den haben? So kam das also mit dem Angebot. Und aber das ist ja auch oft so, dass in Berlin spannende Orte erstmal in Off-Places waren, weil du eben nicht der Typ bist, der jetzt das Budget hat und in der O-Straße direkt irgendwie die Miete zahlen kann.
Ja.
So, jetzt ich hab ein Business Case, ich habe ein Geschäftskonzept, das habe ich ja nie geschrieben.
Aber du bist einer derjenigen, die noch da sind.
Ja,
also das ist ja die, natürlich gab es das vor 20 Jahren, gab es das, ne? Also als ich kam nach Berlin, da konntest du ja überall irgendwie schnell mal was aufmachen. Kennst du den? Ah, das gehört einem Bekannten von mir, der hat gerade aber keine Kohle, da was reinzumachen. Willst du das nicht nutzen? So hatte ich ja auch einen Club in der Simon-Dach-Straße, wo das war eigentlich so ein Mini-Raum für ein Schuhgeschäft. Weißt du so? Ja. Und der das geerbt hatte, ein Stuttgarter, der in der Pariser Straße in Charlottenburg gewohnt hat. Und den habe ich getroffen nach meinem Thailand-Urlaub. Und dann sagte der, weißt du was, mach doch mal was Eigenes. Ich habe da noch einen Raum auf der Simon-Dach-Straße.
Ja.
Kannst du erst mal haben, mach da, was du willst. Da haben wir ein Jahr lang durchgeknallte Partys gemacht mit Konsole. Irgendwann kam Konsole vorbei und hat gesagt, ach geil, kann ich hier mal auflegen? Ich wusste gar nicht, wer das ist. Weißt du so? Und da haben wir dann 11 Monate, waren es genau, Partys ohne Ende gemacht. Da haben wir auch Kunstausstellungen gemacht. Und aber dann habe ich zu viel gesoffen und dann musste ich damit aufhören. Und,
ja, das ist gefährlich.
Ja, geht nicht. Und genau, und dann habe ich was anderes gemacht. Egal. Aber du bist mit deiner Galerie noch da?
Ich bin noch da, und die Galerie, die du erwähnt hast, die in der Brutalismuskirche der St. Agnes ist, das ist ja die Galerie Johann König, der vor zwei Jahren seinen MeToo-Skandal hatte, der kam ja lang danach. Die Berlinische Galerie, das Museum zugegebenermaßen, das war schon vor uns da. Jetzt ist noch in der Nachbarschaft die Galerie Russi Klenner, der macht ein tolles Programm. Gerade weggezogen ist Galerie Klemms und Zeug Kapitan, die waren da aber auch.
Klemms ist ja auch bekannt.
Die sind jetzt in der Leipziger Straße, aber die kamen auch nach uns dahin. Also ich kann sagen, ich bin der Pionier. Ne?
Ja, das ist echt krass. Da muss ich auch an Fiona Bennett denken zum Beispiel. Die ja eine Zeit lang sind ja alle nach Mitte gegangen. Und Fiona war in den Rosenhöfen und hat gesagt, sie ist zurückgekommen auf die Potsdamer Straße. Und die Potsdamer Straße, da ist der Kinderstrich, da ist dreckig, da ist gammelig. Und da haben sich, Fiona kam, und da sind ja jetzt auch die Galerien drumherum gekommen. Ne?
Ja, oder wieder jetzt. Also das hieß ja schon mal wieder, vor 15 Jahren, das geht jetzt los an der Potsdamer. Und dann ging da so ein bisschen was, ne? Und ich meine, klar, da ist Jörg Judin mit seiner Galerie.
Der Bungert hat da mal sein Riesenbild gehängt, irgendwie im Hof.
Ja, das sind gute Galerien, aber jetzt macht Till Harter, der das 103 früher gemacht hat, und die 1000 Bar, der macht da das Studio 1111 zusammen mit seiner Frau Friederike. Das ist ein Superladen. Links vom Winterpalast. Und schräg gegenüber machen die jetzt auch in einem Monat auf. Antonio Rilling und sein Partner, die machen da die Galerie Hoto, heißen die auf.
Okay.
Also da geht wieder, kommt auch da frischer Wind rein. Also ich bin da jetzt gerade öfter mal.
Ja, cool. Das heißt, du bist irgendwie über die Galerie irgendwie dann doch ein bisschen professioneller auch geworden damit. Du hast ja auch einen Namen.
Ja, das kommt, ich mache das ja jetzt seit 15 Jahren, und klar, dass man entwickelt sich ja. Also ich sage auch immer so, dass zum einen, was die Beschäftigung mit Kunst angeht, ich habe ja vorher schon die Party-Arti so und so viele Jahre gemacht, 7, 8 Jahre schon oder sowas. Und dann jetzt 15 Jahre das Schaufenster, das war meine Kunsthochschule da. Also ich musste mich ja auch nie den bildenden KünstlerInnen, das waren ja eigentlich alles Freunde oder Bekannte von Freunden und so weiter und Freundinnen, mit denen ich da die Veranstaltung gemacht habe. Und denen musste ich das Konzept auch nie erklären. Es war eher so, dass Bürgertum in Anführungsstrichen drumherum, die sich dann gewundert haben, was macht denn dieser Hip-Hop-Punk da auf einmal bei uns in der Kunstszene? Warum macht denn hier Talks? Warum macht denn hier Ausstellungen? Kann man das ernst nehmen und so weiter? Aber dann auch mit der ganzen Zeit, die ich da reingesetzt hat, hat sich das natürlich dann, man lernt ja dazu. Also natürlich hänge ich anders jetzt irgendwie, als ich damals gehangen hätte, kuratiere ich anders, weiß vielleicht mehr, mein Geschmack hat sich dann auch noch, also verändert sich ja sowieso mit dem Leben, der Geschmack, ne?
Aber weißt du, was geblieben ist? Dass es uneitel ist. Das klingt jetzt komisch, ja, weil dünnes Eis, ne? Aber ich finde ja so viel in der Kunstszene so mega eitel, dass mich das dann wieder abturnt.
Ja.
Ne? So, deswegen bin ich auch, ist mein größter Künstler ja Wolfgang Müller, was jeder schon weiß. Aber, ne? Und das ist eben bei dir nicht der Fall. Na?
Ja, im Idealfall, danke. Ja, wäre schön, wenn das so ist.
Nee,
ja.
Ist so. Ja, ja. Ist so. Ich beobachte deins ja auch.
Ja.
Ne?
So. Und genau, und dann hatte ich dann aber, ich habe ja auch im Januar eine Galerie noch geschlossen, die ich jetzt fast 7 Jahre mit einem Partner betrieben habe. Das Kanya und Kage in der Eisenbahnstraße, wo wir im Gegensatz zu Schaufenster, wo wir immer die Gruppenausstellungen hatten, tatsächlich Einzelausstellungen gemacht haben, so mein Programm quasi entwickelt hatten oder von meinem Partner André und mir dann zusammen. Und das war eben auch Teil dieser Reise, dass wir dann tatsächlich Galeriegeschäft gemacht haben. Habe ich jetzt Ende Januar zugemacht, weil ich nicht mehr 2 Läden machen kann. Ich habe jetzt gerade dieses Album jetzt veröffentlicht, an dem wir lange gearbeitet haben. Mein Partner Ben Lauber und ich, der hat das produziert. Ben Lauber vom Transporterraum, tolles Studio in Kreuzberg, den ich dann auch seit Ende der 90er kenne, seitdem ich hier in Kreuzberg bin.
Cool.
Ne? Und so, ich brauchte Zeit für mich. Ich mach bei meiner Sendung, die du angesprochen hast, Radio AT auf Flux FM, spreche ich seit über einem Jahr mit KünstlerInnen immer wieder, die aus dem Osten der Republiken kamen. Ich als Westsozialisierter, die Reihe heißt Osten vom Westen, und frage dann so ganz naiv, gibt es das eigentlich eine Ostkunst? Gibt es das eine Westkunst? War ja letztes Jahr war 35 Jahre Mauerfall, dieses Jahr haben wir 35 Jahre Deutsche Einheit. Ist also ein dankbares Thema. Warum reden wir nach 35 Jahren da noch drüber?
Warum müssen
über
wir
dieses
da noch
gespaltene Land. Ja. Ne? Es war 40 Jahre getrennt und 35 Jahre später ist es immer noch nicht zusammengekommen.
Ich kann es dir sagen, ich weiß ja immer alles.
Ja, sag mal.
Ich glaube, dass wir Wessis einfach ignoriert haben, dass wir auf eine völlig anders sozialisierte Gesellschaft treffen. Wir haben das einfach ignoriert und sind einfach hingegangen und haben Lidl und Netto in die Peripherie gesetzt. Und ansonsten hat uns das nicht interessiert.
Das ist wahrscheinlich Teil der Wahrheit. Und ein Teil ist natürlich auch, dass
Die alle ist ja auch immer richtig.
Ich stopp mich schon. Aber ja, im Osten wurde Helmut Kohl auch mit offenen Armen empfangen. Es gab ja auch Leute, die gesagt haben, lass uns die Wiedervereinigung nicht so machen. Mhm. Ne? Stimmen aus dem Osten. Die wurden bloß nicht gehört.
Und Marion Brasch hat zu mir gesagt.
Marion
Brasch
war eine derjenigen.
Marion gesagt, wir wollten was anderes.
Wir wollten einen alternativen Sozialismus, nicht wahr? So, und die Massen wollten aber Nutella und haben das Grundgesetz dann gleich mitgekriegt mit dem VW und dem Begrüßungsgeld, wenn man es jetzt zynisch zuspitzt. So, also es sind natürlich unterschiedliche Dynamiken am Start. Aber was eben spannend ist, dass auch, ich glaube, auch an den Kunsthochschulen zum Beispiel, und das ist dann ja mein Feld, da in Dresden, in Leipzig, in Halle an der Saale und in Berlin-Weißensee, das waren die 4 Kunsthochschulen im Osten, auch irgendwie nochmal ein anderes Kunstverständnis geteacht wurde als in Düsseldorf.
Mhm.
Ja. Oder in Frankfurt an der Städelschule oder so. Also zum Beispiel, wenn man es jetzt so wieder Klischee macht, viel mehr Wert auf handwerkliches Können gelegt wurde. Ne? Wenn die Kippenbergers so das handwerkliche Können eigentlich ein bisschen verachtet haben und so weiter, die jungen Wilden, konnten die Leipziger natürlich richtig malen. Ne?
Kennst du die Pilotenküche? Das ist Leipzig, ne?
Kenn ich nicht, ne?
Nee, egal.
So, also das sind auch so Unterschiede. Oder warum klingt der Rock aus dem Osten anders als das, was die Scherben und Armand Düls gemacht haben? Ne? Da gibt's ja Gründe für. Und das ist eben interessant und so, damit beschäftige ich mich und dafür brauche ich Zeit, deswegen habe ich die Galerie dann auch zugemacht. Die Texte gibt's dann nachzuhören bei FluxFMD, Radio Arti oder nachzulesen, dann in redigierter Form bei Monopol Online. Mhm. Und ich will halt wieder mehr Projekte machen, wo mein Name draufsteht. Ja,
ja, also die,
meine Musik, meine Texte. Und wenn ich zwei Räume mache, eine Galerie und den Artspace-Schaufenster, dann ist das zu viel. Dann zerfranse ich bei allem, was ich mache, zu sehr.
Ja, glaube ich. Nee, super. Neues Album. Ja, also ich werde wirklich zusehen, dass man in Trier irgendwas, dass wir da was hinkriegen.
Das wäre doch toll.
So, hallo Herr Kulturdezernent. Hörst du mich? Hallo. Nicht nur du, sondern auch ganz viele andere. Also ich versuche da was zu machen und wir gucken mal, was geht.
Das wäre großartig.
Ja, weil ich will ja auch, mit dem Podcast bin ich ja auch dazwischen. Ne? Dass es mehr dazwischen gibt. Mehr Sachen kommen, die vielleicht sonst nicht nach Trier kommen, weil sie Trier gar nicht kennen. Ja, und Trier ist zwar Benelux, Frankreich, Belgien nah, alles, auch Holland, also alles ganz cool.
Weingegend, nehme ich an.
Sehr gute Weingegend.
Mhm.
Und ich war sogar mal mit 13 in der Winzertanzgruppe, nur ganz kurz.
Du bist jetzt Weinkönigin, wie Julia
Klöckner
oder so. Nein,
kann ich gar, konnte ich gar nicht werden, meine Eltern sind keine Winzer.
Ja.
Du musst schon aus dem Weinhaushalt kommen.
Du musst eine Winzertochter sein.
Früher ja, jetzt glaube ich ist es anders, weil Trier hatte eine migrantische Weinkönigin mal zwischendrin. Da habe ich mich sehr gewundert, das fand ich sehr stark.
Und Migranten und, dürfen nicht WinzerInnen werden, oder?
Doch, ja, aber das so eine zugereiste.
Neigeschmeckte,
dann quasi auch ein Amt innehat, was eine Repräsentanz bedeutet in der Region, wo ich herkomme. Ne?
Ja.
Also die Weinkönigin von der Moselregion, das ist nicht nichts. Ne?
Nee, man kann dann ja sogar Bundestagspräsidentin werden.
Ja.
Oder ist das nicht Frau Klöckner jetzt?
So, ja, boah, böse Frau, kenne ich nicht, ignoriere ich, ganz böse Frau,
ja,
ganz
wahrscheinlich.
Böse Frau, ganz böse.
Wahrscheinlich.
Böse, falsch, die ist für mich die personifizierte, kennst du Roger Rabbit?
Die Comicfigur.
Genau.
Ja, natürlich.
In diesem Roger Rabbit gibt's eine blonde Sexbombe.
Ja, die ist
immer
toll,
so,
ja.
Und die sagt immer, ich bin nicht schlecht, ich bin nur so gezeichnet.
Das ist ein guter
So, und das ist für mich Julia Klöckner. Nicht vorne wie hinten.
Das Bild will ich nie wieder rauskriegen, ja.
Die ist, ja.
Ja,
so. Und die ist ja...
Bist du ihr begegnet, oder?
Nee, noch nicht.
Wenig. Also du liest sie medial auch?
Ich lese sie medial. Ich bin ihr gut so begegnet, ich habe nie mit ihr gesprochen, aber ich habe sie mal von nahem gesehen. Und mein Papa war enttäuscht, weil er von ihr ignoriert wurde. Obwohl er so lange schon CDU-Mitglied ist.
Ah, das ist ja die Eitelkeit.
Aber das ist schon lange her. Das ist schon
aber auch
her.
Du für PolitikerInnen. Jetzt nehmen wir mal die Frau Klöckner mal raus. Aber jetzt gibt es ja immer diese Wähler. Und dann sind die enttäuscht, weil der Politiker, der dann auf jedem Dorffest und jedem Weinfest 100 Hände schüttelt,
ja, nee.
2 Minuten zu kurz mit dir Smalltalk gemacht hat.
Nee, also die zum Beispiel Malu Dreier, die wohnt bei mir nicht weit weg. Mhm, und Malu ist jetzt eine Dudesfreundin von mir. Wir tragen beide die kultigen Adidas-Turnschuhe jetzt.
Und hast du deinem Vater schon vorgestellt?
Und sie ist noch nicht.
Nee, ja.
Aber ich zeige ihm immer die Fotos.
Ah.
Er ist immer ganz stolz. Er
ja,
vergisst es
die
aber
Landesmutter.
Dann gleich wieder. Ja, und zwar eine sehr geliebte Landesmutter. Hallo Malu.
Hallo.
Genau. Die stelle ich dir dann auch vor.
Ja,
die
gerne.
Kommt dann auch. Die
ja.
kommt dann auch. Also Malu und Klausi Mausi, das ist ein tolles Pärchen in Trier und sehr bürgernah. Und anyway.
Ich habe ein Herz für Sozialdemokratin. Mein Vater war Sozialdemokrat, deswegen war ich natürlich immer voll dagegen SPD, weil das war mir.
Aber was warst du dann?
Ich war Anarchist und dann wurde ich Sozialist und dann und sowas. Und das war mir dann bei den Sozialdemokraten immer zu kompromisslerisch. Aber das ist auch übrigens was der, also das Leben macht einen ja ein bisschen
milder.
Und aber auch das tatsächlich, wir haben gerade über das Schaufenster geredet, als dann auf einmal Leute kamen, die auch Kunst gekauft haben. Die dann jetzt mal klischeemäßig, dann kamen die aus Charlottenburg oder Zehlendorf, was nicht stimmt, die kommen auch aus Mitte und überall her, ne?
Oder aus Trier. Oder
also Leute so. Einfach, die einen ähnlichen Background haben wie wir, die auch mal Wu-Tang Clan und Jimi Hendrix und Beastie Boys Dorf gehört haben und Schiller gelesen haben und Böll gelesen
Sleaford
haben. Sleaford Mods gehört. Ja, aber ich meinte jetzt eher in der Jugend, in der Sozialisation. Und die dann einfach einen anständigen bürgerlichen Beruf gemacht haben, die einfach irgendwie Anwältinnen und Ärztinnen oder irgendwie sowas geworden
sind. Solche gab es ja auch.
Leute, die also Geist haben und ein anständiges Einkommen oder ein gewisses Vermögen und eben Bock haben und die Möglichkeit haben, sich Kunst zu kaufen. Was total wichtig ist, weil nur
natürlich.
Dadurch können KünstlerInnen sein.
Selbstverständlich.
Und nicht in Neukölln Gläser putzen an der Bar. Weil es Leute gibt, die Kunst verstehen, die Rezipienten sind und auch willens sind dafür, den Preis zu zahlen, den Kunst kosten muss, weil es sind Unikate und keine Auflagen.
Ganz
so,
genau.
Having said that, und jetzt bist du irgendwie so als Ex-Bonner irgendwie in Kreuzberg gelandet und bildest dir ein bisschen was auf deinen eitlen Underground-Dasein ein, vielleicht. Ich rede natürlich von mir. So, und jetzt kommt einer aus Zehlendorf mit einer Uhr am Arm und das Hemd weiter aufgeknöpft und Nike-Turnschuh und eine Kordhose. Ich mache noch weiter mit den Klischees, ich habe noch mehr Klischees. So, und sagt, er kauft das Bild für 5000 Euro. Wenn ich mir jetzt einbilde, ich bin was Geileres als der Typ, dann
kauft er das Bild nicht.
Nee, vielleicht kauft das sogar, aber dann bin ich ja falsch vor mir selber. Ich bin ja der Heuchler. Eigentlich das, was ich dem Bürgertum dann in meinem verstiegenen Bürgersohn-Klischee vorgeworfen habe, bin ich ja selber. Ich bin der Heuchler, ich bin der Lügner. Also kann man sich mal schön bescheiden machen, wenn man Kunst verkaufen will. Und man öffnet sich viel mehr Leuten. Und das ist das Spannende, ne? Weil man hat ja, jeder hat ja seine Klischeegruppen. Die Ossis, die Syrer, die Asylbewerber, die Frauen, die Männer, die weißen alten Männer, die Reichen, die da unten, die da oben, die da links, die da rechts, die da. So, wenn man das mal alles irgendwie versucht wegzulassen, zu gucken, so, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Und das klingt jetzt pathetisch, aber ich meine das hundertprozentig ernst, dass ich mit Kunst angefangen habe zu handeln, hat mich, das war einer der Faktoren, das Alter mit dem Milde machen war ein weiterer, ja, ja. Es gibt viele Faktoren, aber das hat mich geöffnet für viel mehr Menschen und das lässt viel mehr zu und das ist total wichtig, dass man dahin aufmacht und ja.
Da bin ich total 100% bei dir. Da hätte ich vor 5 Jahren gesagt, was für ein naives Gequatsche. Da bin ich aber jetzt genau da, weil wir haben ja dieses, es gibt ja gar nicht mehr rechts, links, Dings, es gibt es alles nicht mehr. Das sind alles Konstrukte aus einer anderen Zeit.
Stehst du für das Grundgesetz?
So.
Alle Menschen sind von Geburt auf gleich.
Ja, logisch. Rechten. Aber weißt du, was ich auch glaube? Ich finde es auch, wie du sagst, man muss aber auch, nicht man muss, ich finde, man sollte aber dazu stehen oder man muss so selbstreflektiert sein, dass man von sich selbst, man ist auch immer falsch, also dass ich von mir selber weiß, dass ich Schubladen habe. Weißt du? Und nicht so tun, weil diese ganze Pisines der letzten 5 bis 10 Jahre gefühlt, ist für mich auch ein Verstärker gewesen für Ressentiments. Weil es geht nicht, dass wenn ich PC bin und das darf ich nicht mehr sagen und das und Wilhelm Busch darf man nicht mehr und die Märchen müssen umgeschrieben werden. Hallo, das ist wie, das, weißt du, ein Beispiel ist der Lampenladen von Erich Honecker. Hm. Ein Zeitdokument für ein System. Hm. Ja, das hat man erstmal Asbest befreit. Weil man dachte,
Palast der Republik.
Ja. Palast der Republik. Hat man zuerst gesagt, man macht das Asbest frei und lässt es natürlich stehen. Was passiert? Jetzt haben wir da ein Puppi-Schloss für ganz viel 1000 Millionen von Geldern.
Rennst du bei mir offene Türen ein? Und
das
wir haben
geht
in Westdeutschland doch auch
Geschichte
an den
asbestverseuchten
Turnhallen Sportunterricht machen müssen.
Ja.
Wir mussten doch Sport machen.
Das Krasse ist, finde ich, dass in...
Das Ahornblatt, diese tolle Bibliothek auf der Fischerinsel, all diese Zeugnisse des DDR-Brutalismus
so sauber machen. Das ist so ein Ding von wegen wegwischen, was anders war. Anstatt zu sagen...
Naja. Wobei, gerade mit der DDR, da werden die Bauzeugnisse weggewischt, während wir im Olympiastadion immer noch Festival feiern und an der Flughafen Tempelhof die Nazi-Bauwerke stehen gelassen werden. Da kann man ja noch weiter aufmachen.
Die
aber du
soll
hast
man
recht,
genauso
man
stehen
muss seine
lassen,
eigenen Schubladen kennen erstmal,
voilà.
Ne, um dann auch drüber nachzudenken, ob man die nicht doch lieber sein lässt. Also das Realisieren kommt natürlich zuerst. Aber noch so eine Story, ne? Ich glaube, weil das ist das eine, lass den anderen zu. Ich muss auch meine CDU-Leute zulassen und so weiter.
Ja, natürlich.
Ich habe eine schöne CDU-Polemik, also kann ich ja gleich noch bringen, aber so, das sind ja alles keine Feinde, das sind ja alles trotzdem Leute, die haben vielleicht hier und da eine andere Meinung, aber am Ende des Tages können das Nachbarn sein und mit denen muss man auch ein Bier trinken können. Man muss sich gegenseitig in die Augen gucken können. Das ist total wichtig bei aller Differenz, die man haben kann. Die haben können auch eine Differenz mit mir haben. Aber jetzt nicht so weich gewaschen und hippie-mäßig, sondern ich finde, man muss sich auch gleichzeitig zu erkennen geben. Und ein Beispiel wäre, ich konnte ein paar Mal irgendwie an so eine größere Immobilienfirma Kunst verkaufen. Mhm. So klischee-mäßig, Immobilienfirmen sind natürlich der Satan, der Kapitalist, der Böse und so weiter. Gleichzeitig waren das total nette Leute, die da als Angestellte arbeiten, gut verdienen und Bock hatten, ihre Büros mit Kunst zu schmücken. Ich wäre ja schlechter Geschäftsmann, wenn ich jetzt nicht meine Bohème-Künstlerfreundin versuche, da rein zu vermitteln.
Natürlich.
Habe ich gemacht. So, und dann stehen wir da hinterher und trinken einen Sekt miteinander. Und das war vor ein paar Jahren. Und in Berlin wurde heiß diskutiert, der Mietendeckel. So, hatten die natürlich eine ganz andere Meinung zu als ich. Und dann war für mich so die Frage, also gebe ich mich zu erkennen? Und ich dachte, ja, muss ich, sonst kann ich mir nicht in den Spiegel gucken. Und hab das folgendermaßen vorgetragen. Ich habe gesagt, naja, also wenn sogar Lehrerinnen und Leute in anständigen bürgerlichen Berufen sich gerade das nicht leisten können und Familien sich eine Wohnung nicht leisten können, dann ist es doch das oberste Gebot, die oberste Pflicht der Politik, hier tatsächlich ein Handwerkszeug zu entwickeln, um da einzugreifen und zu regulieren. Das ist in der Demokratie die Pflicht der Politik. Und man mag jetzt sagen, der Mietendeckel ist nicht das optimale Instrument dafür. Aber es ist immerhin, bei der CDU habe ich überhaupt kein Instrument gesehen. Und zumindest haben die es versucht, die Rot-Rot-Grünen. Ne? Zumindest haben die was entwickelt. Und wir sehen ja jetzt, ist die CDU auf einmal irgendwie regierender Bürgermeister. Sie haben immer noch den Mietendeckel und verlängern ihn. Nicht wahr? Weil es das einzige Tool ist, das sie haben. So, und dann haben meine Freundin von der Immobilienfirma gesagt, ja, das sehen wir ein bisschen anders. Und ich habe gesagt, so sehe ich das. Und dann haben wir Prost gesagt und haben uns in der Differenz akzeptiert. Und ich glaube, das ist das Ding, weißt du?
Ja, und das macht auch Spaß.
Das macht Gesellschaft. Akzeptier dich in deiner Differenz. Und insofern, wir kamen von Mario Dreyer, die Sozialdemokratin, für die bin ich ja auch inzwischen offen. Sollen alle kommen, außer diese widerliche Aft.
Ja, und die Aft ist aber eine Aft der Hilflosigkeit. Und es ist so berechenbar, dass das passiert. Und leider kommt uns da die digitale Verpenntheit krätscht uns da rein, dass die Aft, sehr schön übrigens, Aft von After, sehr schön, dass die Aft, nee, anders. Krass ist ja, es gibt ja niemand, der die Aft wählt. Ja, so, ich habe noch niemanden getroffen, der die Aft wählt.
Ich kenne Leute, ich bin auch oft in Brandenburg unterwegs, wir haben da so eine übergroße Datsche, wo ja zum Teil auch meine Musik entstanden ist und wo wir dann irgendwie, als dann hier Lockdowns waren und das Schaufenster sofort geschlossen war, das Canyon Kage, die Galerie sofort geschlossen war, meine Einkommensmodelle weg waren und wir dann saßen im Homeoffice mit Tochter gerade eingeschult, Homeschool und Home dies das, Home Bums Dings.
Ja.
Hatten wir zum Glück dieses tolle Haus da in Brandenburg. Ganz einfach, ganz bescheiden. Mhm. Aber schön und groß und da stehen Klaviere und Schlagzeuge und wir können da Mucke machen und alles und Kunst zeigen und so weiter. Und natürlich habe ich meine Vermutung, wer da in dem Dorf die Aft wählt. Und ich bin mir, und trotzdem weiß ich, dass ich mit denen noch über den Gartenzaun sogar noch quatschen kann und ein Bier trinken kann, was ich auch für wichtig halte, weil ich glaube, zum Teil wissen die natürlich, was sie machen. Aber zum Teil denken die es nicht mit. Also die kennen keine Leute mit Migrationsgeschichte. Dass dann über 30% irgendwie meine Kinder deportieren wollen, das denkt dann, ja, du bist doch nicht gemeint. Na die haben doch einen deutschen Pass. Aber wer hat das den Vierteljuden in den 30ern gesagt, so, ne? Mhm. Die dann doch noch irgendwie sterilisiert werden. Wer weiß das denn? Das weißt du doch alles gar nicht. Ja, nee, die nicht. Ja, aber das weißt du nicht. Mhm. Und es steht auch im Parteiprogramm anders von der AfD und so weiter. Also zum Teil machen die sich nicht, glaube ich, alles bewusst und werden auch viel zu selten mit einer anderen Meinung konfrontiert, aber dann eben konfrontiert in einer Art und Weise, wie sie es auch annehmen können. Richtig. Wenn ich denen jetzt irgendwie Nazi-Schwein ins Gesicht brülle, ist der Gartenzaun
dicht.
Direkt ist dicht. Da ist direkt eine Sichtverblendung drin, ein Sichtschutz im Garten.
Eine Pergola.
Da ist eine Pergola drin. Da werden Kieselsteine reingegossen in die Pergola.
Genau.
So, nein, keiner soll dich hassen, lass es drin. Wir laden euch ein, das schöner zu machen.
Ja, genau. Wir laden euch ein.
Wir machen Fenster rein. Schaufenster in die Pergola.
Schaufenster für Steingärten.
Glory Holes für Gärten des Grauens.
Ah, genau. Schaufenster für Steingärten. Ja. Du warst vorgestern bei Radio 1. Mhm. Was hast du da gemacht? Was war das?
Die haben eine Sendung, die sendern live aus dem Bikinihaus.
Ah ja, am Kudamm.
Kudamm-Nähe, ne? Am Breitscheidplatz. Budapester Straße ist es, glaube ich.
Ja, genau.
Und haben da ein Studio und dann sitzt du da vor 50 Leuten Studiopublikum, wirst befragt. Bin sehr nett befragt worden von Gesa, der Moderatorin.
Gesa Ufer?
Die sich daran erinnerte, dass wir vor 15 Jahren zusammen in der Sendung waren, die hieß Küchenradio.
Okay.
Das war auch sowas wie ein Blog. Und wie heißt das Podcast? Und Genau. Und dann durften wir 2x2 Lieder live spielen vor Publikum. Ich unterstützt von meiner Mit-MC, VJ und DJ Cherie. Genau.
Vom Cherie aus Luxemburg.
Aus Litzebüsch.
Hallo, Litzebüsch.
Litzebüsch.
Wann ich glift, ah ja, hallo, was das lo? Was hat de lo?
Aber du pratst dort, oder was?
Warte mal. Pass op, den hat er Revolver. Oh, was das lo los? Ich liebe ja Luxemburg, ne? Also Trier.
Ich war nie da, ich will da hin. Ich will nach Trier, ich will nach
Wenn
Luxemburg.
Du nach Trier kommst, zeige ich dir auch Luxemburg.
Gerne.
Und in Luxemburg gibt's ein tolles vegetarisches Restaurant. Mm. Lucien Elsen, frag mal die Cherie. Hallo Lüs, ich grüße dich. Ich komme bald und hol dir den Janek her. Mach mal Konzert bei dir. Oder
wir können doch bei allen Weintasting, bei allen Weinfesten oder wir können eine Weinfesttour machen. Wir sind unglaubliche Stimmungskanonen.
Ja, Matti Reis, wir kommen und spielen bei euch in der Weinstube.
Ja, also für so introspektive Kiffertexte sind wir unglaublich animierte Weinfest.
Siehst du?
Animatösen auch so.
Genau, das sind Schnittmengen, die da gebildet werden können. Ja. Ne? Kunst, bildende Kunst, Mosel, Fränkisch, Luxemburgisch. Anyway, Luxemburgisch, am 25. Mai nächsten Monat gehe ich zu meiner großen Liebe in eine Kirche, nämlich nach Klausen. Da gibt es eine Kulturkirche, da könntest du auch auftreten.
Auf jeden Fall.
Da stelle ich den Kontakt auch her, das müssen wir uns merken, das müssen wir nachher alles aufschreiben, ich vergesse das sonst. Da spricht nämlich Jean Asselborn, Ex-Außenminister von Luxemburg.
Mir bekannt.
Und Jean ist meine große Liebe. Mm. Er weiß es noch nicht, ich erwähne es an allen Stellen, die mir möglich sind.
Damit es ihm zugetragen wird.
Damit es ihm zugetragen wird. Und der Neffe von Jean-Claude Juncker ist auch Musiker. Der würde auch gut in ein kleines Programm passen. Das ist der Mambo Schinki, muss man googeln. Mm-hmm. Hauptberuflich Psycho-Onkel. Und das ist der Neffe von Jean-Claude Juncker, dem anderen Außenminister.
Mit dem man bestimmt auch guten Schoppen trinken konnte, ne?
Der konnte einen sehr guten Schoppen trinken.
Schon morgens,
sehr
gesagt.
Gut. Ja, auf jeden Fall.
Aber der Rainer Brüderle der EU-Politik.
Richtig. Der sieht wirklich auch so aus. Das stimmt alles. Das ist vollkommen korrekt. Sehr gut. Der Rainer hat noch
keiner gesagt. Das ist fies, weil der Rainer Brüderle hatte ja sein MeToo-Ding. Das hat man Jean-Claude Juncker, glaube ich, nicht nachgesagt, oder?
Das MeToo-Ding hatte er mit... Wie hieß sie noch?
Rainer
vom
Brüderle.
Stern? Ja.
Ja, wo der den Stick
die war in meiner Sendung
wollte,
damals. Oh, fuck.
Dass man ihren Namen jetzt nicht weiß, Blond. Aber diese abgehalfterte FDP-Schrappnalle immer noch mit Namen kennt, ne?
Ja, furchtbar.
Schlimm. Ich hatte noch so ein Zitat gerade, was ich anbringen kann, aus meiner eigenen Musik. Teil sein der Lösung, Teil des Problems, ich bring Leute zusammen, um nicht einsam zu leben. Einarm Banditen, Abzocker und Nieten, nicht einladen, verbieten, ja, so geschieht's ihnen recht. Das Unrecht, Verbrechen hat auch Adressen, frag Bertolt Brecht. Manchmal wird einem nur schlecht, doch es hilft nicht zu kotzen. So viel zu fressen, bleib hier auf Posten. So viele, die los sind, die quietschen und rosten, schaff jeden Tag Zukunft, wir können nur gewinnen. Nichts muss bleiben, wie es ist, alles was ist, kann man ändern. Es braucht eine Wille, Kraft, Bewegung von dem Zentrum zu den Rändern. Wer, wenn ich wir, wo, wenn ich hier, wenn ich jetzt ja wandern? Die Veränderung beginnt bei mir, scheiter ich, geh zurück, wieder auf den Anfang.
Wow. Ja, du bist echt, also ganz ehrlich, ich dachte, du bist dümmer.
Ist wahrscheinlich auch richtig dumm.
Nein, ich dachte, ich bin...
Dumm ist gut, ne?
Ich bin jetzt echt... Nein, was heißt dumm? Ich muss jetzt mal kurz hier gucken, wie die Frau heißt. Jetzt hör doch mal auf.
Aber ist ja interessant, du dachtest, ich bin dümmer, wie...
Nein, mein Vorurteil war, Janek, du warst halt einer von den Schönlingen.
Ah.
Das weißt du, komm, hier. Also immer noch, hallo.
Weiß ich nicht, aber gerade eben beim Zwischenvorgespräch hatten wir diesen Hajo Schumacher.
Ja.
Und da habe ich gesagt, der Schöne.
Auch
und als
schön.
Ich dann kurz nochmal auf Toilette war, dachte ich, ist ja auch fies, weil es ist ja mal kein Kompliment, wenn man sagt, der Schöne.
Der Schöne ist der Blöde.
Man möchte ja auch nicht hässlich gefunden werden.
Ja.
Aber gleichzeitig so, wenn man, so, das ist ja immer so
ja,
doppeldingsig.
Aber genau, aber bei Hajo ist es so, dass er halt wirklich diese blonde viel Frisur hat und, ne, und oft in dem Kontexten auftritt, wo der klassische alte weiße Mann im Bild mitsitzt.
Ja, der bin ne? ich. Ich bin ja bald ein alter weißer
nein,
Mann.
Nein, bist du nicht.
Na, bald. Also,
du
ich kann mich
weiß,
vorbereiten,
ja.
Das kommt, ja. Und Mann bin ich auch und das Alter.
Aber du bist ja 10 Jahre jünger als ich.
Und
ich
als Hajo Schumacher. Aber das ist ja, 10 Jahre
genau.
Sind ja nix.
Ja, gut, das
stimmt. Da drehe ich mich 3-mal um, da sind die vorbei.
Ja, das ist leider wahr.
So, und das geht ja rucki zucki heutzutage mit den 10 Jahren, wenn man erstmal auf diesem Plateau angekommen ist. Wirklich,
aber warum ist das so? Das ist die Zeit rast.
Ja, zwei Theorien. Die Biologie sagt, es sind die Endorphine, Dopamin und so wird weniger ausgeschüttet und damit beschleunigt sich das subjektive Zeitempfinden. Und mir ist aber auch schon aufgefallen, sobald ich aus der Schule raus war.
Das stimmt. Und jetzt, seit wir da angekommen sind, dass wir, also ich meine.
Also zurück zu mir. Du meinst, ich sehe unglaublich gut aus und deswegen hast du mir weniger geistige Fähigkeiten zugetraut.
Genau, weil ich bin Populistin von Hause aus, ne? Und da sind wir wieder da, wo ich am Anfang gesagt habe, wenn man dazu steht, dass man Schubladen hat, kommt man schneller zum Punkt, wo man die Schublade aufmachen kann.
Aber gilt das denn nur für Männer, weil du siehst ja selber gut aus wirst du da oft mit konfrontiert, dass du das brünette Dummchen bist oder wie sieht das aus?
Okay, liebe Zuhörer, das geht in die Annalen des Dazwischen-Podcasts.
Ja, wie ist das? Gilt das nur für Männer?
So, nein, das geht natürlich durch alle sieben Geschlechter durch, ja, ist doch klar. Ja. Es geht also einfach, was ich schön finde. Was finde ich denn schön? Was ist denn schön? Also das ist ja eine Riesendiskussion.
Und das muss dann dumm sein aber auch.
Du warst für mich, also ich habe in der Morena Bar gekellnert, in Kreuzberg, man ist sich immer begegnet. Ja. Und das ist hier der DJ oder der von den Party-Artis und so weiter. Ja, ja. Und du und noch einer, ihr wart quasi die Mr. Kreuzbergs für uns.
Ist das wahr?
Das ist wahr, jetzt kann ich dir ja sagen.
Ja, das wurde
jetzt,
in der Selbstwahrnehmung war ich ja immer noch der Mr. Ex-Bonn, ich bin neu in Kreuzberg nach sieben Jahren.
Nee. Also du warst zusammen mit, wie hieß denn der noch, der hatte als erster den Club der Visionäre aufgemacht. Das war, der war auch so ein Hübscher mit so stahlblauen Augen. Du hast ja grün-graue Augen. Das ist ja
mit
schon.
Mit braunen Sprenkel drin.
Das ja, Hammer. Gut, das Leute. Ist wirklich, also die Pupillen sind der Hit.
Aber wenn die damit über mich, also das hast du ja auch, oh, hast du Augen, dann wollen die mit der, also ich möchte nicht über meine Augen reden.
Ja,
das finde ich immer unangenehm dann, ne? Nein. Also jetzt nicht in dieser Situation, aber so, wenn dann Leute so, oh, du hast aber,
ja,
dann
aber
schön
das
finden,
ist wirklich,
warum soll ich da über mich reden? Wie geht das denn?
Doch, das geht.
Wir können über meine Texte reden, aber doch nicht über meine Nase, meine Okay.
Doch, das geht alles.
Club
das geht
der Visionäre,
alles.
Das war doch auch
Club gut. Wie der Visionäre.
Aber nicht Dominik.
Nee, davor, das
von
war
San Remo.
Nee. Das war.
Der ist das Weltcafé da hier im Haus der Kultur in der Welt macht.
Nee, der nicht. Das war noch davor. Das war noch wirklich der Erste, der den Verein der Visionäre gemacht hat, weil wir haben auf dem Verein der Visionäre, was heute, liebe Zuhörer in Trier, eine der großen touristischen Attraktionen Kreuzbergs ist, Freischwimmer und Verein der Visionäre. Mhm. Da geht man hin. Geht man da noch hin?
Du meinst ja, der hat auch die Halle da gemacht, die
Arena-Halle.
Ganz
genau.
Ja.
Und der war Saxophonist auch.
Aha, und der sah so gut aus, ja?
Der war auch super nett, der war wirklich sehr charmant.
Der hat auch den Admiralspalast gemacht, Mensch, wie heißt der denn?
Das kann sein.
Und den hast du für dumm gehalten, weil er gut aussieht?
Nein, den fanden wir gut und schön und schlau und der hat ja auch so viel gemacht. Und
also
so.
Den fandet ihr gut und schön und schlau und bei mir dachtest du schön und dumm?
Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Er ist ja viel berühmter als ich.
Aber wir haben jetzt nicht zusammen Abend gegessen oder so, weißt
noch
du?
Noch nie.
Nee,
das
noch
machen wir,
nicht.
Machen wir in Trier dann.
Das machen wir dann in Trier, genau.
Da gibt es bestimmt auch gute Innereien in Trier, oder?
Isst du auch noch Fleisch, ja?
Ja, isst du nicht?
Ich bin bekennende Fleischesserin. Aber ich esse halt nicht viel Fleisch, weil ich nicht kochen kann.
Nee, und ich habe aber, Fleisch ist das Einfachste. Gutes Gemüse machen ist richtig schwer zu kochen.
Siehst du?
Aber ich habe mal vor langen Jahren, da war im Zeit das Dossier, diese vier Seiten, die wir immer mitten reingelegt haben, einen Artikel über Fleischkonsum. Also das Rind hat ja 52 verwertbare Teile, wir essen aber nur noch das Filet und das Steak. Das heißt, um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, setzt du Hektoliter Wasser und tonnenweise Getreide ein, nur für ein Kilo Fleisch, nimmst aber nur zwei Teile von diesen 52 verwertbaren Teilen und der Rest wird zu Tiermehl verarbeitet und weggeschmissen. Krass. Das ist also nicht nur ökologisch, ökonomisch, sondern auch ethisch ein absoluter Wahnsinn. Und da ich aber gerne Fleisch esse, dachte ich, dann hat der das Dossier endet damit, dass die gesagt haben, es gibt in Deutschland so einen Ernährungshorizont, der sich im Wesentlichen in die evangelischen Länder im Norden und die katholischen im Süden teilt. Und in den evangelischen ist das noch krasser mit Filet und Steak.
Ach ja?
Und in den südlichen Ländern, die auch dann mehr nach Luxemburg und Frankreich rübergehen und Belgien, da kann man noch eine gute Kuttelsuppe essen und so weiter und so fort. Da gibt es diese Innereienkultur.
Ja, Nierchen.
Und wenn ich dann mit
Leber.
Der Musik getourt bin und dann bin ich eben in Würzburg und in Straßburg oder whatever, ich denke mir die Städte gerade aus, nicht zum Chinesen gegangen und zum Italiener, weil haben wir in Kreuzberg auch. Peking-Ente ist Peking-Ente, Spaghetti Bolognese ist Spaghetti Bolognese.
Genau.
Da gibt es dann Unterschiede, wer sie kocht, aber das ist das.
Richtig.
Aber ich habe mir immer die Ratskeller gesucht.
Ja,
und dann
Sinn.
Hatte ich noch ein Dogma, wenn sie Innereien haben, muss ich bestellen. Sehr Nierchen, gut. Pfälzer Saumagen, wie toll.
Ja, weiß ich nicht, da bin ich raus. Aber Nierchen, Leber, scharf angebratene Leber mit Zwiebeln auf Salat mit Püree.
Mit Apfel auch, ne?
Mit Apfel muss auch dran, ganz ja, genau, ja. Mit Apfelkompott. Und das kann man
Himmel
in der...
Und Ad,
Himmel und Ed.
Himmel und Ed.
Ja gut, du bist ja Bonner. Du weißt ja, wovon du redest. Das ist ja nicht weit weg.
Lecker.
So, ja. Was steht gerade so bei dir an, neben der Platte? Was machst du jetzt noch mit der Platte eigentlich?
Ja, also, falls das hier irgendeiner hört, der uns booken will, du bringst uns jetzt ja ganz groß rüber.
Ich bring euch ganz groß nach Trier und Luxemburg.
Ich will gerne mit Tingeln gehen, so viel spielen wie geht.
Ja.
Und ich muss ja alles Indie und selber machen. Die Platte ist rausgekommen, kann man noch erzählen, auf dem Label von zwei erfolgreichen KünstlerInnen, Alicia Quade und Gregor Hildebrand. Die machen das Label Jagorski Records.
Mhm.
Und das ist also sehr independent und mit sehr viel Liebe gemacht. Denn bei Gregor Hildebrand im Werk sind auch schon viel, es hat viel mit Schallplatten zu tun, mit Tapes und so weiter, also Tonbandkassetten, mit denen die Leinwände beklebt werden.
Und ach, sind bildende Künstler, die
Das sind bildende Künstler, die verdienen sehr gut und die betreiben dieses Label aus Leidenschaft. Und da veröffentliche ich, und man kann es dann hier über den Friedrichshainer Vertrieb, hhv.de, bestellen.
AHV.
HHV, Hip-Hop-Vinyl.
HHV.
HHV.
Hip-Hop-Vinyl.
In der Grünberger Straße, ist ein großer Vertrieb geworden über die Jahre.
Okay.
So, also da will ich so viel spielen wie möglich, dann mache ich, meine Holy Church of Funk wollte ich dir doch erzählen. Wenn du heiraten willst, also bis zu 3-4 Leute passen auf unsere Heiratsurkunde. Ich habe die Kirche der Atheisten und AgnostikerInnen gegründet, die Holy Church of Funk mit PHO geschrieben. Und ich habe eine sehr tighte Funkband, wir covern Sex Machine und Let Love Rule, weil die Liebe und der Sex ist ja das, was uns zu Menschen macht. Die Tiere, die können nur einmal im Jahr sich paaren, wir Menschen können es das ganze Jahr. Und die Liebe, platonisch und romantisch gelesen, ne, das macht uns ja erst wirklich zu vollen Menschen. Ansonsten bist du ja whatever. Ich möchte nicht in die modernen Tierdiskurse rein, da würde ich mich jetzt verlieren und mich für Kopf und Kragen reden. Aber wir sind in einer Welt, in der wir alle nicht mehr an Götter und Göttinnen glauben, ist die Kunst, ist die Musik der letzte Raum für Transzendenz und Spiritualität, NESPA. Und als solche feiern wir die Künste und die Musik und wir machen einen riesen Gottesdienst. Ich habe also nicht einen Gottesdienst, gibt's ja nicht, aber ich habe so Talar von Johannes Bussen, Pop-Artist gestaltet und meine Band auch. Nico Weidemann kennst du vielleicht?
Nico Weidemann, ja.
Der ist mein Bandleader. Der
folgt
von
mir jetzt auch.
Zu Asche, zu Staub, Nico Weidemann.
Ja.
Ne, Babylon Berlin, der ist der Bandleader und wir singen also diese Lieder. Ich habe eine goldene Klobürste, die wird in Wodka getunkt, Spiritual Drink for Spiritual People. Und dann mache ich die Katholiken nach, dann spritze ich die Leute damit nass und segne sie.
Ja.
Und wer heiraten will, kann heiraten. Bei uns können alle heiraten. Also war klar, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, unsere schwulen Freunde natürlich auch. Aber dann kam genau in der Zeit, wo wir 2 Monate unsere erste Massenhochzeit, wir machen Massenhochzeiten im Moonsekten-Style, geplant hatten. Das ist ja eine Planung, das geht ja voraus. Hat Angela Merkel, damals noch Bundeskanzlerin, uns innerhalb von 2 Wochen links überholt und hat die Homo-Ehe legalisiert. Da dachten wir uns, also links habe ich nie viel Platz gelassen, schon gar nicht für eine CDU-Vorsitzende.
Irre, ne?
Es ist fies, dass die uns da jetzt so schnell überholt. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir es jetzt auch für Polygamie offen. Also du kannst mehrere Leute heiraten, für so lange wie gut ist. Varys und Gould haben die Hochzeitsurkunde gestaltet. Dann musst du dir einen Funknamen ausdenken, der wird dann da eingetragen. Und ich habe schon über 100 Leute und einen Hund verheiratet.
Ach geil.
Ja.
Ich könnte theoretisch meine Kater, Tibor und Peter heiraten.
Ja, ja. Und weil eine Freundin, Karin, die wollte ihren Hund Fuchsi heiraten. Dann habe ich gesagt, man muss aber ein neues Wort dafür finden, weil Sodomie, das klingt so ein bisschen wertend.
Ja, stimmt.
Ne? Und auf Englisch Bestiality klingt noch fieser. Ne?
Ja,
das
nee.
Biest ist da drin fies. Und so.
Nee,
dann habe ich gedacht, wir nennen es die Faunaphilie.
Faunaphilie, sehr gut. Ja, habe ich auch. Es ist Kuschelsex mit den Tieren, habe ich regelmäßig.
Ich möchte nicht alles wissen, aber es
doch,
ist alles okay.
Doch, du darfst
okay.
alles
bei uns,
wissen.
Nee, bei uns ist alles okay, aber ich möchte auch, weil ich habe, das ist dann direkt bildlich vorgestellt.
Mit den Katzen kann ich ja, ich habe Videos.
Was? Ja, ja, also ich bin dann, also ich muss mich da auch selber schützen manchmal, glaube ich so. Bin unglaublich durchlässig und sensibel.
Auch wenn du alle
hinter dieser schönen Fassade ist was ganz Weiches.
Ja, klar. Kenne ich.
Weich und dumm.
Dito.
Weich und dumm.
Apropos Fassade. Ja. Von mir haben ja immer alle gedacht, ich bin so eine SM-Tante. Ach. Ne? Und dann haben alle immer so ein Auge gekriegt, wenn man dann nach dem Suff, nach dem Bunker, nach dem WMF oder was auch immer mit mir auf der Couch gelandet ist, dass ich so viel getextet habe und immer so viel knutschen wollte, weißt du? Und nicht
die
hier
wollten sich irgendwie mit dir schlagen die ganze Zeit,
so,
oder was?
Ja, keine Ahnung. Also anscheinend habe ich irgendwie so ein strenges Ding als Frau gehabt, ne? Mhm. Dass ich irgendwie, dass alle immer dachten, ich bin so eine SM-Tante. Mhm. Und ich bin eine Kuschelsexerin. Hallo? Nichts geht über Knutschen. Also was?
Noch so ein Bild im Kopf jetzt, Simi.
Was, ja. Ist so. Ach. Ist so. Anyway, ich bin wie immer, wenn ich denke, ich weiß, wer mir gegenüber sitzt in meinem Podcast, mega überrascht. Ich bin ein bisschen verliebt, muss ich auch sagen.
Ach, das auch, ja.
Ja, bin ich aber oft, öfter, schnell. Ich bin Schnellverlieberin und Endlieberin.
Ja, finde ich nicht gut. Schwärmen, man muss schwärmen können.
So schwärmen ist besser. Schwärmen. Verliebt klingt immer so endgültig und engt das Gegenüber ein. Nein, soll es nicht.
Man muss ja alles lieben, man muss ja alles lieben. Man muss ja so buddhistisch da quasi sein. So.
Ich weiß, ja, ja. Ich liebe auch ziemlich viel.
Ja.
Ich kann schnell ziemlich viel lieben, weil Hass ist so.
Hass ist einfach. Hass ist,
ja, Hass ist so. Es gibt auch viel zu viel. Das ist einfach überschwemmt.
Ist auch hässlich,
Hass,
der Hass.
Hass ist hässlich. Ja. Ja. Böse sein, wütend sein kann ich auch.
Oh ja.
Aber das ist nicht.
Zorn.
Also, Zorn.
Zorn, der Zorn des Gerechten.
Richtig, du hast es. Wie heißt das Album?
Reime und lose Gedanken.
Reime und lose Gedanken. Sehr schön. Poetisch. Jannik, ich danke dir.
Große Freude.
Was möchtest du den Trierern noch sagen, den Luxemburgern? Möchtest du vielleicht noch einen Gruß senden?
Let love rule.
Sehr gut. Also Leute, let love rule. Und es sagt tschüss, die Simi und
der Jannik. Vorne mit dem Y und hinten mit dem Q.
Genau. Tschüssi.
Tschüss.